Also stell dir mal vor, du liest ein völlig trockenes Telefonbuch aus der Bronzezeit.
Oh ja, das klingt nach Spaß.
Richtig, einfach endlos lange Listen von Namen, also wer wen gezeugt hat, wie alt derjenige wurde und so weiter.
Die typischen Stammbäume halt.
Genau, du blätterst so um, erwartest eigentlich mehr vom selben und steckst dann plötzlich mitten in einem absoluten Science-Fiction-Blockbuster.
Ja, der Kontrast ist wirklich krass an der Stelle.
Total. Da laufen dann auf einmal 900 Jahre alte Menschen herum. Es ist die Rede von legendären Riesen, von gigantischen Kriegern und irgendwelchen mysteriösen Himmelswesen, die auf die Erde kommen. Und genau dieser krasse, ja, literarische Schleudertrauma-Moment, der passiert im Buch Genesis.
Das ist so ein extremer Bruch, da fragt man sich wirklich, was da eigentlich gerade passiert.
Exakt. Was zur Hölle ist da los? Und genau das wollen wir heute ändern. Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute richtig tief in die Materie ein. Und zwar in Dr. Kenneth Matthews theologische Untersuchung der Kapitel 5 und 6 im Buch Genesis.
Ein unglaublich spannendes Thema.
Ja. Speziell diese bizarre Passage über die sogenannten Söhne Gottes und die Töchter der Menschen. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, den dicken Staud von diesen alten Texten zu blasen.
Das ist auch dringend nötig.
Absolut. Wir wollen schauen, wie diese Telefonbücher und die Science-Fiction-Elemente, wie die nicht nur zusammenhängen, sondern eigentlich eine brillante, einheitliche Geschichte erzählen.
Weil es eben keine tote Historie ist, ne?
Richtig. Warum sollte dich das als Hörer überhaupt interessieren? Weil es hier um tiefgreifende Muster der menschlichen Natur geht. Um den physischen Verlust von Lebenszeit durch moralische Korruption.
Ja, und darum, was passiert, wenn wir fundamentale Grenzen überschreiten?
Genau. Und um uns da durchzunavigieren, habe ich unseren Experten für das große Ganze an Bord. Also, wo fangen wir an, um diesen wilden Stilbruch zu entwirren?
Wir müssen da interessanterweise genau dort anfangen, wo die meisten Leser am liebsten sofort weiterblättern.
Lass mich raten, bei den Namen?
Richtig. Bevor wir zu den mysteriösen Riesen und gefallenen Engeln kommen, müssen wir das Fundament verstehen. Und das sind halt diese scheinbar trockenen Stammbäume in Kapitel 5.
Okay.
Matthews weist hier nämlich auf einen sehr wichtigen technischen Unterschied hin, den man leicht übersieht. In diesen antiken Texten gibt es zwei völlig unterschiedliche Arten von Stammbäumen.
Echt? Ich dachte, Stammbaum ist gleich Stammbaum?
Naja, später, also in Kapitel 10, da finden wir sogenannte verzweigte oder segmentierte Stammbäume.
Wie so ein normaler Familienstammbaum heute.
Genau, da werden alle Nachkommen eines Vaters genannt. Der Baum geht in die Breite, wie die Äste eines Baumes halt, um die Entstehung von Nationen zu erklären.
Aber hier, in Genesis 5, da haben wir einen streng linearen Stammbaum.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Das ist also so eine Art sturer Tunnelblick, oder?
Ganz genau. Von Vater zu Sohn, von Adam bis runter zu Noah, da wird pro Generation immer nur ein einziger Name herausgegriffen und alle anderen Geschwister fallen völlig unter den Tisch.
Sie werden einfach ignoriert, ja.
Das liest sich für mich so ein bisschen wie die tragenden Balken eines Hauses. Weißt du, man schaut sie sich nicht gerne an, die sind nicht dekorativ, aber wenn man sie rausreißt, stürzt die ganze Konstruktion ein. Warum ist dieser Tunnelblick da so extrem wichtig?
Weil der Zweck dieses Textes eben nicht ist, uns eine lückenlose DNA-Historie zu liefern.
Also kein Ahnenforschungsprotokoll.
Richtig. Es geht hier um ein theologisches Konzept. Matthews nennt das Gottes Superintendenz, also Gottes direkte Aufsicht über die Geschichte.
Ah, verstehe.
Nach dem fatalen Rauswurf aus dem Garten Eden und dem Mord von Kain an Abel stand die Menschheit ja quasi am Abgrund.
Es sah nicht gut aus.
Überhaupt nicht. Und diese ununterbrochene, sorgfältig kuratierte Linie von Adam über Noah bis zu Abraham beweist dem Leser, die Verheißung Gottes für die Menschheit ist nicht abgebrochen. Gott überwacht die Geschichte aktiv.
Das gibt Sicherheit.
Ja, aber dieser lineare Stammbaum hat noch eine zweite, viel dunklere Funktion.
Oh, welche?
Er baut einen extrem strengen, fast schon hypnotischen Rhythmus auf. Jemand wird geboren, erzeugt einen Sohn, er lebt noch ein paar hundert Jahre und dann...
Und dann sterben sie.
Genau. Dann kommt immer derselbe Refrain. Und er starb. Ein unerbittlicher Takt. Und er starb. Und er starb.
Wow, ein echter literarischer Friedhof?
Absolut.
Aber wenn man einen so repetitiven, harten Rhythmus hat, dann fällt doch jeder sofort auf, der da plötzlich nicht in dieses Muster passt, oder?
Definitiv.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es da einen massiven Ausreißer. Henoch.
Richtig, Henoch.
Bei dem stoppt diese Monotonie abrupt. Es heißt, er lebte 365 Jahre und anstatt dieses üblichen und er starb, lesen wir plötzlich, er wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg.
Das bricht das Muster wirklich komplett, es zertrümmert es regelrecht.
Wahnsinn!
Und wir müssen hier genau auf die Details schauen. Die Zahl 365 ist in diesem antiken Kontext kein Zufall.
Weil ein Jahr 365 Tage hat.
Ganz genau. Sie steht symbolisch für ein komplettes Sonnenjahr, was literarisch eben für ein vollendetes, erfülltes Leben steht.
Ah, okay.
Aber das wirklich Revolutionäre ist sein Ende. Gott nahm ihn hinweg. Oder wie es oft übersetzt wird, er wurde entrückt.
Also er ist nicht gestorben.
Genau. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann etabliert diese kurze Notiz über Henoch mitten in einer Geschichte von Tod und Verfall etwas völlig Neues.
Ein Hoffnungsschimmer.
Ja, sie pflanzt die theologische Hoffnung auf eine Bestimmung über den Tod hinaus.
Ein Hoffnungsschimmer mitten im Friedhof. Der Tod ist also nicht das unausweichliche Endstadium der menschlichen Existenz, solange man mit Gott wandelt?
Das ist die Kernaussage, ja.
Und dieses Motiv der Hoffnung, das zieht sich ja dann weiter zu Lamech, ne? Der gibt seinen Sohn Noah diesen besonderen Namen.
Noah, genau.
Und im Hebräischen klingt Noah extrem ähnlich wie das Wort für Trost, richtig?
Richtig, das ist ein Wortspiel.
Lamech sagt da ganz explizit, dass dieser Sohn Trost bringen soll für die Mühe auf dem verfluchten Ackerboden. Noah wird also so als eine Art neuer Adam positioniert.
Der Erlösung bringen soll, ja.
Aber lass uns hier mal kurz auf die Bremse treten.
Gerne. Wo hakt es?
Bei den Zahlen, ehrlich gesagt.
Ah, die berühmten Lebensspannen.
Ja. Also Henoch wurde 365 Jahre alt, was hier schon als ein extrem frühes Ende gilt. Und sein Sohn Methusalem, der hält ja den absoluten Rekord mit 969 Jahren.
Der älteste Mensch der Bibel.
Mein gesunder Menschenverstand grätscht da sofort dazwischen. Also sollen wir das wirklich wörtlich nehmen? Da sind wir doch genau bei diesem Science-Fiction-Gefühl, das ich am Anfang meinte.
Ja, das schreckt viele moderne Leser ab.
Wie erklärt Matthews diese, ja, absurden Lebensspannen? Und warum schrumpfen diese Zahlen im Laufe der Geschichte dann auf einmal so dramatisch?
Matthews geht an diesen Punkt sehr analytisch heran. Er ordnet diese extremen Lebensspannen historisch in den Kontext des antiken Nahen Ostens ein.
Es ist also kein rein biblisches Phänomen.
Überhaupt nicht. Es gibt außerbiblische Parallelen, die wirklich faszinierend sind. Die bekannteste ist die sumerische Königsliste.
Was ist das genau?
Ein antikes Dokument aus dem Zweistromland, das listet Könige auf, die vor einer großen globalen Flut regierten.
Okay.
Und wenn du denkst, 969 Jahre seien viel, die Herrschaftszeiten in dieser sumerischen Liste belaufen sich auf völlig unvorstellbare Zahlen. Wir sprechen hier von bis zu 72.000 Jahren für einen einzigen König.
Was? 72.000 Jahre?
Ja, kein Witz.
Okay, also dagegen ist Methusalem ja fast schon im Jugendalter gestorben.
Sozusagen, ja.
Das bedeutet also, es gab in der gesamten antiken Welt so ein kulturelles Gedächtnis an eine goldene Vorzeit, in der die Menschen quasi unsterblich schienen.
Exakt. Und ob man diese biblischen Zahlen nun als wörtliche Historie liest oder als symbolische Mathematik.
Oder als literarisches Mittel.
Genau. Der entscheidende Fokus bei Matthews liegt auf der Richtung, in die sich diese Zahlen bewegen.
Sie gehen nach unten.
Richtig, es geht um die abnehmenden Lebensspannen. Wir starten bei Methusalem mit 969 Jahren. Nach der Flut sinkt der Durchschnitt bei der Linie von Sem drastisch auf etwa 344 Jahre.
Das ist ja schon ein massiver Absturz.
Und es geht weiter. Wenn wir bei Abraham ankommen, sind wir bei 175 Jahren.
Immer noch viel, aber viel näher dran.
Moses wird dann 120 Jahre alt und im Psalm 90, der ja Moses zugeschrieben wird, da wird schließlich die Realität anerkannt, dass das ideale Menschenalter so bei 70 bis 80 Jahren liegt.
Aha. Wir lesen hier also gar kein medizinisches Protokoll, sondern eher so ein Barometer.
Ein sehr gutes Bild, ja.
Die Lebenszeit ist der physische Indikator für den Zustand der Welt, oder? Der stetige Verlust von Lebensjahren ist das sichtbare Symptom für eine Menschheit, die spirituell und ethisch unter dem Gewicht der Sünde zusammenbricht.
Genau das ist der Kernmechanismus.
Toxisch für die Umwelt und den Körper.
Ja, sie degradiert die menschliche Natur. Und dieser kontinuierliche Verfall führt uns dann direkt zu dem Moment, an dem die Nadel dieses Barometers endgültig in den roten Bereich ausschlägt.
Da sind wir bei Genesis Kapitel 6, die ersten 4 Verse. Richtig?
Ganz genau.
Der große Skandal. Wenn die Menschheit ohnehin schon körperlich und moralisch so zerfällt, was ist dann bitteschön der absolute Tiefpunkt? Der Text spricht da ja von der ultimativen Grenzüberschreitung.
Ja, es wird sehr dramatisch.
Es heißt dort, dass die Söhne Gottes die Töchter der Menschen sahen. Sie sahen, dass sie schön waren und nahmen sich zu Frauen, wen immer sie wollten.
Und wir müssen hier sofort auf die hebräische Wortwahl achten. Das Faszinierende hierbei ist, das Wort für schön, das hier verwendet wird, ist exakt dasselbe Wort, das in Genesis 1 immer wieder mit gut übersetzt wird.
Ah, also Gott sah, dass es gut war?
Genau, es ist ein ganz bewusstes, dunkles Echo auf den Garten Eden.
Wie meinst du das?
Naja, im Garten sahen Adam und Eva, dass die verbotene Frucht gut bzw. schön war und griffen über ihre gesetzten Grenzen hinaus.
Ach krass, die Parallele ist mir ja noch nie aufgefallen.
Hier sehen die Söhne Gottes, dass diese Frauen gut sind und nehmen sie sich, getrieben von reinem Verlangen. Aber die große Frage, die Theologen da seit Jahrtausenden spaltet, ist ja, wer genau sind diese Söhne Gottes?
Ja, da gibt es ja wilde Theorien. Matthäus präsentiert 2 dominante Ansichten, richtig? Lass mich raten, die erste Variante ist genau dieser Hollywood-Blockbuster, von dem wir vorhin sprachen.
Richtig, das ist die Engel- oder Dämonentheorie. Und man muss fairerweise sagen, sie hat linguistisch tatsächlich sehr starkes Gewicht.
Warum?
Wenn wir andere alte biblische Texte heranziehen, etwa das Buch Hiob, da werden himmlische Wesen, also Engel, ausdrücklich als Söhne Gottes bezeichnet.
Okay, das ist ein starkes Argument.
Nach dieser Lesart hätten wir es hier also mit der ultimativen kosmischen Rebellion zu tun. Gefallene Engel verlassen ihren himmlischen Bereich, ignorieren die Trennung zwischen Geist und Menschenwelt,
um sich auf sexuelle Obsessionen mit menschlichen Frauen zu paaren. Wow.
Genau.
Also ein regelrechter Einbruch des Übernatürlichen in die irdische Welt. Das klingt natürlich super episch, aber es wirft sofort logische Probleme auf, oder? Matthäus selbst bevorzugt doch eine völlig andere Sichtweise.
Ja, die sogenannte Sethitentheorie.
Wie funktioniert die denn?
Bei der Sethitentheorie bleiben wir streng in der menschlichen Sphäre. Das hebräische Wort Elohim, das hier für Gott steht, kann nämlich auch adjektivisch gelesen werden.
Also als göttlich oder gottesfürchtig?
Exakt. Die Söhne Gottes wären demnach einfach gottesfürchtige Männer.
Okay.
Wenn wir uns an die narrative Struktur erinnern, also die vorangegangenen Kapitel 4 und 5, dann baut der Text dort einen gewaltigen Kontrast auf.
Zwischen wem?
Auf der einen Seite die Linie von Kain. Gewalttätig, rachsüchtig, ungläubig. Das wären die Menschen.
Und auf der anderen Seite?
Die Linie von Seth. Die hat den Glauben an Gott bewahrt. Das wären dann die Söhne Gottes?
Moment mal, also die Söhne Gottes sind einfach die frommen Sethiten und die Töchter der Menschen sind die Frauen aus dieser ungläubigen Kain-Linie?
So sieht es Matthäus, ja.
Aber wenn das nur Menschen sind, die andere Menschen heiraten, dann frage ich mich echt, ist eine globale Sinnflut da nicht eine völlig überzogene Reaktion?
Das ist der klassische Einwand, ja.
Ich meine, warum ist es so eine absolute Katastrophe, wenn jemand einfach die falsche Person heiratet?
Um das zu verstehen, müssen wir uns den Mechanismus der kulturellen Assimilation ansehen.
Okay, erklär mal.
Die Sethiten waren laut dem Text die letzte verbliebene Bastion der Gottesfurcht auf der ganzen Erde.
Die letzte Linie, die das Wissen um Gott bewahrt hat?
Genau. Wenn die nun anfangen, sich ausschließlich aufgrund von oberflächlicher ästhetischer Anziehung mit der Linie Kains zu vermischen, dann ignorieren sie jede spirituelle Ausrichtung.
Sie kapitulieren also quasi vor der Kultur von Kain.
Richtig. Es ist eben kein bloßes Heiraten. Es ist das Auslöschen des allerletzten moralischen Lichts in der Menschheit. Sie reißen die letzte Grenze zwischen Gut und Böse komplett ein.
Ah. Jetzt ergibt das Sinn. Es ist der Kollaps des Immunsystems der Menschheit.
Ein fantastischer Vergleich, ja. Wenn diese Grenze fällt, ist die totale Korruption der Welt besiegelt.
Und hier wird's wirklich interessant. Das erklärt für mich nämlich auch sofort den nächsten Vers. In Vers 3 reagiert Gott auf diesen Skandal ja nicht, indem er himmlische Wesen bestraft.
Nein, er richtet sich an den Menschen.
Genau, Gott sagt da: Mein Geist soll nicht ewige Menschen walten, denn er ist Fleisch. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Gott begrenzt hier explizit den Menschen.
Richtig.
Matthews argumentiert also, wenn Engel hier aus dem Himmel herabgestiegen wären und das Chaos angerichtet hätten, warum bestraft Gott dann die Menschheit und limitiert deren Lebenszeit? Das muss doch zwingend ein menschliches Problem gewesen sein, oder?
Eine sehr präzise theologische Schlussfolgerung. Der gesamte Fokus des Textes liegt auf dem Fleisch, also der Sterblichkeit, und dem moralischen Versagen der Menschheit selbst. Der Mensch hat die ethischen Grenzen eingerissen, nicht irgendwelche Dämonen.
Da muss ich aber gleich noch einmal einhaken.
Nur zu.
Wenn Matthews recht hat und es sich hier wirklich nur um Menschen handelt, die sich mit anderen Menschen fortpflanzen, wie erklärt er dann den seltsamen Output dieser Verbindungen?
Du meinst die Nachkommen?
Ja. Direkt im Anschluss taucht dieses total faszinierende Wort auf, die Nephilim. Das wird doch oft mit Riesen übersetzt.
Ja, leider sehr oft.
Und die Befürworter der Engeltheorie sagen dann natürlich sofort, schaut her, Engel plus Mensch ergibt genetische Mutanten, riesige Halbgötter. Wie umgeht Matthews das, wenn er genetische Nebenprodukte komplett ablehnt?
Er schaut sich an, wie das Wort im breiteren hebräischen Kontext verwendet wird. Das Konzept der Riesen, das stammt hauptsächlich aus einer viel späteren Situation, nämlich in Numeri 13.
Was passiert da?
Dort treffen israelitische Spione auf furchteinflößende, großgewachsene Krieger in Kanaan. Und vor lauter Panik bezeichnen sie diese als Nephilim.
Ah, okay.
Aber in Genesis 6 selbst beschreibt der Text die Nephilim primär als Helden der Vorzeit und Männer von Namen. Das Wort leitet sich von einer Wurzel ab, die mit Fallen oder Überfallen zu tun hat.
Also gar keine Riesen.
Matthews argumentiert, dass dies keine biologischen Mutanten waren, sondern Tyrannen. Es waren Kriegsherren, die in dieser völlig grenzenlosen, gesetzlosen Gesellschaft an die Macht kamen und durch absolute Gewalt regierten.
Verstehe. Also wenn die Spione Jahrhunderte später von Nephilim sprechen, dann ist das gar keine biologische Klassifizierung, sondern eher eine kulturelle Redewendung.
Genau so ist es.
Das ist, ja, als würden wir heute sagen, mein neuer Chef ist der absolute Darth Vader.
Haha, schönes Beispiel.
Ich meine, wir meinen damit ja auch nicht, dass er buchstäblich ein Sith Lord mit einem Lichtschwert aus dem Weltraum ist, ne? Wir nutzen diesen Begriff als Synonym für eine Personifikation von böser, erdrückender Macht. Die Nephilim waren also die Darth Vaders der Antike.
Das trifft die Mechanik des Textes hervorragend, ja? Die Nephilim repräsentierten den ultimativen Gipfel menschlicher Gewalttätigkeit.
Wahnsinn.
In einer Welt, in der die frommen Sephiten sich haben assimilieren lassen, gab es keine moralische Gegenwehr mehr. Das Resultat war eine Gesellschaft, die von solchen Darth Vaders dominiert wurde. Der Terror war total.
Und eine Welt, die derart vollständig in Gewalt und Korruption versunken ist, die zwingt den Schöpfer dann zu einer unvorstellbaren Reaktion, richtig?
Leider ja.
Das führt uns zum emotionalen Höhepunkt dieser Kapitel. Gottes Reaktion und die nahende Sintflut. Und hier wird der Text extrem intim, finde ich.
Sehr intim und vor allem stark anthropomorph. Er beschreibt Gott mit sehr menschlichen Zügen.
In Genesis 6, Verse 5 bis 8, da lesen wir nicht einfach einen kühlen Bericht, so nach dem Motto, die Schöpfung ist defekt, ein Reparaturmechanismus wird eingeleitet.
Nein, überhaupt nicht. Der Text sagt, dass Gott sah, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens nur noch böse war. Und es schmerzte ihn in seinem Herzen.
Der Schöpfer des Universums hat Herzschmerz. Das ist ein absolutes Wahnsinnsbild. Viele lesen das und denken, oh, Gott bereut, dass er den Menschen erschaffen hat. Er hat einen Fehler gemacht und will ihn jetzt ausradieren.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber das ist eben nicht Matthews Interpretation.
Sondern?
Das hebräische Wort für bereuen oder es reute ihn trägt hier vielmehr die Bedeutung von tiefem Mitgefühl und Trauer. Gott bedauert nicht seinen eigenen Schöpfungsakt.
Ah, er trauert also darüber, was aus der Schöpfung geworden ist.
Exakt. Er leidet wie ein liebender Vater, der ohnmächtig mit ansehen muss, wie seine Kinder sich gegenseitig vernichten. Die Liebe zu seiner Schöpfung ist genau der Grund für seinen Schmerz.
Das geht wirklich tief.
Das Böse hat jede Ritze des menschlichen Daseins durchdrungen. Und diese totale Verseuchung zwingt Gott zu einem drastischen Schritt.
Zur Sintflut. Aber Matthews beschreibt das nicht einfach als simple Zerstörung. Er nutzt einen Begriff, der mir beim Lesen wirklich eine Gänsehaut verpasst hat. Dekreation.
Ja, ein sehr starker Begriff.
Erklär uns mal, wie dieser Mechanismus der Rückabwicklung genau funktioniert.
Um die Dekreation zu begreifen, müssen wir noch einmal ganz zurück zum Anfang. Zu Genesis 1. Wie erschafft Gott dort die Welt?
Er bringt Ordnung in das Chaos, oder?
Richtig. Er findet in Vers 2 einen Zustand des Chaos vor, formlos, leer und dunkel, dominiert von ungezähmten Wassermassen. Der Akt der Schöpfung besteht darin, dass Gott Trennungen vornimmt. Er setzt Grenzen.
Das Wasser oben vom Wasser unten.
Genau. Um eine rettende Kuppel für das Leben zu schaffen. Er trennt das Wasser vom trockenen Land, um einen bewohnbaren Raum zu kreieren. Schöpfung ist in diesem Weltbild die Etablierung von Ordnung und Grenzen gegen das Chaos.
Und die Sintflut macht dann genau das Gegenteil.
Exakt. Die Sintflut ist das Aufheben dieser göttlichen Grenzen. Gott zieht seine erhaltende Ordnungsmacht zurück. Die Wasser von oben und die Wasser von unten brechen wieder zusammen.
Er spult die Schöpfung buchstäblich zurück.
Er setzt alles auf Null. Die Erde wird zurückversetzt in den chaotischen, dunklen Urzustand. Es ist keine gewöhnliche Strafe, es ist ein kosmisches Reset auf Werkseinstellungen.
Wahnsinn. Also was bedeutet das alles? Alles versinkt wieder im ursprünglichen Chaos, aber mit einer einzigen, winzigen Ausnahme, oder?
Noah.
Noah, der Trostbringer. Seine Arche wird ja dann quasi zu einem schwimmenden Miniatur-Eden. Ein winziger, konservierter Raum der göttlichen Ordnung, der durch diese Dekreation hindurchgetragen wird, um einen Neustart zu machen.
Ein wunderbares Bild, ja.
Das ist wirklich eine gewaltige Perspektive. Wenn wir das alles heute noch einmal zusammenziehen, sehen wir, dass absolut nichts in diesen Texten zufällig ist.
Nein, jedes Detail hat Gewicht.
Wir haben bei den scheinbar trockenen Stammbäumen begonnen. Wir haben verstanden, dass sie Gottes Aufsicht markieren. Den unerbittlichen Rhythmus des Todes, den nur Enoch durchbrochen hat.
Genau.
Wir haben gesehen, wie das Schrumpfen der Lebenszeiten das physische Barometer für den spirituellen Kollaps der Menschheit war.
Und wir haben den Skandal der Söhne Gottes aufgeschlüsselt.
Richtig. Keine Aliens aus dem Himmel, sondern die letzte gläubige Generation, die sich freiwillig von der Korruption assimilieren ließ. Was dann eine Gesellschaft von antiken Darth Vaders, den Nephilim, hervorbrachte.
Bis diese grenzenlose Gewalt Gott das Herz brach und zur Dekreation führte.
Genau so ist es.
Aber bevor wir dich, unseren Zuhörer, heute entlassen, möchten wir dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Einen, der direkt aus Matthews Analyse entspringt, aber den Finger genau in die Wunde unserer heutigen Zeit legt.
Denn die Muster sind ja erschreckend aktuell.
Total. Damals war der Auslöser für den Untergang ja nicht einfach nur schlechtes Verhalten. Es war das systematische, rücksichtslose Einreißen fundamentaler Grenzen, die totale kulturelle Assimilation an das Destruktive und der Verlust jeglicher moralischer Leitplanken.
Was letztlich zur Rückabwicklung der Welt führte.
Richtig. Und wenn wir uns heute mal umsehen, wir leben in einer Ära, in der wir technologisch, biologisch und ökologisch fast im Minutentakt neue Grenzen überschreiten.
Wir heben natürliche Beschränkungen auf, ohne die Konsequenzen zu überblicken.
Exakt. Also überlege einmal für dich selbst. Riskieren wir durch unser eigenes grenzenloses Streben vielleicht gerade unsere eigene moderne Version einer Dekreation? Verwechseln wir vielleicht, genau wie die Sesitinner damals, das bloß Schöne oder Mögliche mit dem, was tatsächlich gut und richtig für unser Überleben ist? Wo sind die Grenzen, von denen wir heute insgeheim genau wissen, dass wir sie besser nicht überschreiten sollten, bevor unser eigenes System in sich zusammenbricht?
Eine sehr unbequeme, aber nötige Frage.
Am Ende des Tages beweist uns diese Analyse genau eines. Manchmal verbergen sich hinter dem trockensten antiken Telefonbuch die schärfsten und realsten Warnungen für unsere eigene Zeit. Danke, dass du heute mit uns abgetaucht bist. Bis zur nächsten tiefgehenden Analyse.